Jakobs Liebe Rahel, da war es eine Frau. Und das war, die war ihm so viel wert, dass er dem Schwiegervater anbot, am ersten Tag, als er ihm, mit ihm konfrontiert wurde, er wolle seine Tochter heiraten und sei bereit, 7 Jahre lang für sie zu arbeiten. Stell dir mal vor, du müsstest für deine Braut 7 Jahre lang arbeiten. Du würdest nichts anderes kriegen, außer dass du dort Essen und Trinken hast und sonst die ganze Zeit bist du beschäftigt für die Schafe und Rinder und was immer der Schwiegervater hatte. Aber da heißt es, dass er Rahel so sehr liebte, dass für ihn diese 7 Jahre waren wie 7 Tage. Einzigartig. Das möchte Gott haben. So soll Liebe aussehen zwischen 2 Menschen. Ich weiß noch nicht, die jetzt hier verheiratet sind, ob die auch ihre Frau und umgekehrt ihren Mann so lieb haben, dass für sie 7 Jahre Arbeit für diesen Mann, für diese Frau wäre wie 7 Tage. Wunderbar. Also, und ich möchte euch sagen, Mission ist ja nichts anderes als die Liebe Gottes, die ein Christ erlebt hat. Und wenn er es nicht erlebt hat, dann braucht er nicht davon zu reden. Er wäre völlig falsch am Platze, in die Mission zu gehen, wenn er nicht wirklich von Jesus so gepackt wäre, dass er Tag für Tag davon redet. Aber dieser Jakob war ja nicht ein Mensch ohne Fehl. Ganz im Gegenteil. Schon bei der Geburt, er hat den Namen Jakob und Jakob ist kein positiver Name. Jakob bedeutet eigentlich so viel wie Fersenhalter, Schwindler. Und also ich würde meinen Jungen nie Jakob nennen. Und er hieß ja zum Schluss auch nicht mehr Jakob. Selbst Gott hat seinen Namen geändert und machte aus ihm Israel. Und Israel heißt Kämpfer Gottes. Du hast mit Gott und Menschen gerungen und hast gesiegt. Aber er hat auch mit seinen Brüdern von Anfang an gewisse Dinge getrieben, die nicht so ganz ehrenhaft waren. Er hat seinen Bruder Esau, der Jäger vor allen Dingen war, während er hat die Schäfchen auf dem Feld gehütet. Und da kam der Bruder Esau von der Jagd zurück, völlig erschöpft. Und er sah Jakob dort am Tisch sitzen und eine Linsensuppe essen. Und dann fragte er ihn, ob er auch etwas davon haben könne. Ja, wenn er bereit sei, was zu tun? Das Erstgeburtsrecht abzugeben an ihn. Und das für Leute im Orient war das Erstgeburtsrecht was ganz, ganz Entscheidendes. Und das abzugeben für eine Linsensuppe oder umgekehrt, dass ein Mann für eine Linsensuppe das verlangen würde, ist schon ziemlich daneben. Und später, als der Vater dann so in einem Zustand war, dass er meinte, er würde bald sterben, und dann hat er seinen Sohn gebeten, ihm doch ein Mahl zu bereiten von seiner Jagd. Ein vielleicht Reh oder sonst was zu bereiten. Und da war auch wieder, dass der Jakob plötzlich sagte, was, der soll dafür gesegnet werden? Ich will den Segen haben. Und hat seinem Schwiegervater beschwindelt und sagt, er sei, der war schon blind, altershalber, er sei der junge Mann, der jetzt das Wild ihm zubereitet hat. Und als er ihn fragte, wer er sei, hat es ihm nicht die Wahrheit gesagt. Und als er fast am Ende des Essens war, kommt der richtige Jäger rein und dann sagt der Vater zu ihm, ja, wer war denn der, der gerade bei mir war und mir dieses Mahl gebracht hat? Dann hat er mich ja betrogen. Als der liebe Esau das hörte, da schrie er auf, sagte, er hat seinen Namen zu Recht, hinterhältig, und war bitterböse auf ihn. Und als der Vater ihm sagte, aber ich habe ihn gesegnet und ich kann das nicht mehr rückgängig machen. Ja, hast du denn nicht nochmal einen anderen Segen, außer dem, dass dem du denn Jakob gegeben hast? Nein, ich habe nur diesen einen. Als ich das zum ersten Mal als junger Kerl gelesen habe, dachte ich, wie schade. Da hat dieser Isaak ja den ganzen Reichtum, die ganzen Segnungen seines Vaters Abraham bekommen. Und jetzt konnte er seinen Söhnen nichts anderes geben als den einen Segen für Jakob. Und hat damit den Neid und das Ärgernis von Jakob, so, von Esau, so in voller Wucht auf den Bruder Jakob niedergehen sehen. Und die Frage ist, wie ist uns? Haben wir nur einen Segen? Oder sind wir, wo immer wir stehen und gehen, an jedem Platz, ob es am Arbeitsplatz ist, oder in der Schule ist, ob es in der Familie ist, für jeden Menschen einen Segen? Es ist eine Jammerschade, wenn Gott uns seine Fülle gibt und wir können nur einen Menschen segnen. Ich möchte gern überall, wo ich stehe und gehe, ein Segen sein. Ich war ja in vielen Ländern, in Europa, in Afrika, in Südamerika, auch ein bisschen in Asien. Überall durfte ich erleben, wie wunderbar es ist, wenn wir die Liebe Gottes weitersagen und die Menschen es merken und sagen, die Liebe möchte ich auch gerne erleben. Diese Liebe möchte ich auch bekommen und weitergeben. Und so war dieser Jakob also zunächst einmal ein gesegneter Mann. Aber er dachte nur an sich. Und als Esau das mitbekommen hat, da war er so stocksauer auf seinen Bruder, dass er vor den Ohren seiner Mutter sagt, sobald Opa gestorben ist oder unser Vater gestorben ist und die Trauer vorbei ist, werde ich Jakob umbringen. Und die Mutter hat, sie wusste, der meint so, er ist Jäger und ihm ist auch ein Tier umzubringen, nichts. Und so würde er jetzt auch mit seinem Bruder umgehen. Und dann rief sie ihren Sohn Jakob und sagte ihm, höre, dein Bruder wird es tun, was er sagt. Ich rate dir, geh von hier weg, geh zu meinem Bruder nach Haran. Das war recht weit weg. Und sei bei ihm, bis der Zorn bei deinem Bruder etwas sich gelegt hat und hat alles getan, dass der Sohn gerettet wurde, dass sie nicht am Ende an zum selben Zeitpunkt fast zwei Tote beweinen muss. Einmal den Mann und zum Zweiten ihren, ich würde fast sagen, Lieblingssohn, denn sie liebt ihn über alles. Und zwar deshalb, weil sie bereits im Mutterleib, sie waren ja Halbzwillinge, da, als sie merkte, da war in ihrem Leib mehr als nur ein Kind. Und dann fragte sie Gott und Gott sagte ihr, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Er wird gesegnet sein, der Jüngere. Und so hatte sie ein Verlangen, dass dieser Jakob doch nicht umgebracht würde. Und jetzt war Jakob auf der Flucht. Und das lesen wir in 1. Mose. Ich stelle fest, heute die Leute haben meistens keine Bibel bei sich. Allenfalls noch im Handy. Ich finde es ja schön, dass du es im Handy hast. Aber ich kann dir eins sagen, sind da auch wieder Rumänen, rumänische Geschwister hier, heute nach dem zweiten Gottesdienst. Da eine. Bitte? Wo ist der andere? Der Mann, wunderbar. Ich war ja öfter in Rumänien, habe dort gepredigt in vielen Orten und irgendwo wollte Ingolf Elzel, der Leiter des BFP, damals predigen und er nahm sein Handy mit und hat von da aus gepredigt. Und dann haben ihm die Brüder in Rumänien gesagt, das kann nicht, können wir nicht als Bibel ansehen. Bring du deine Bibel mit und nicht ein Handy. Ich glaube, dass es sehr wertvoll ist, wenn wir Gottes Wort auch aus dem Buch lesen. Das andere geht es so schnell, ist es weg. Was du in der Bibel liest, das ist vor dir, auch wenn du schon drüber gelesen hast und auf der nächsten Seite bist und kann sehr schnell wieder zurückgehen dazu. Also ich würde nicht so urteilen wie die Rumänen und trotzdem, es ist was Besonderes, das Wort Gottes aus der Bibel zu lesen, die ja Bibel heißt, weil Bibelbuch ist. Biblia heißt das Buch. Und es ist das Buch Gottes, in dem er uns sein Wort gegeben hat, die Heilige Schrift. Und so wollen wir jetzt sehen, wie Jakob unterwegs war. Er lief hier die ersten Kilometer so schnell wie möglich, weil er nicht von dem Bruder eingeholt werden wollte. Und dann irgendwo war er so müde, dass er sich an einem Platz niederlegte und da waren etwas Steine und er nahm einen der Steine dort und nahm ihn als Ruhekissen. Übrigens, die Engländer haben in der Westminster Abbey für ihre Könige immer diesen Stein, nach ihrer Tradition ist der von Israel gebracht worden nach England und dort als geschichtlicher Faktor für ihr Königshaus, dass es von Gott gesegnet sei. Denn Jakob hat diesen Stein nachher genommen und hat ihn gesalbt und gesagt zu Gott, Herr, an dieser Stelle, wo du mir begegnet bist, da will ich Gottes Haus, dir ein Haus bauen. Jedenfalls, er hat sie dort hingelegt, todmüde, und dann wurde er nicht wach und doch halbwach im einem Traum sah er plötzlich an dieser Stelle eine Treppe. Luther hat übersetzt, eine Leiter. Aber nach dem Urtext müsste es heißen, eine Treppe, die hoch ging bis an den Himmel. Und da stiegen Engel auf und nieder. Und plötzlich stand oben am Ende der Treppe Gott selber und sprach ihn an, den Jakob, und sagte: Ich habe dich gekannt und habe dich lieb und werde dich nicht vergessen. Ich werde bei dir sein, alle Tage, wo immer du hingehst, werde ich bei dir sein. Ich werde dich hindurchtragen. Der Ort, worauf du liegst, der wird dein Land sein. Ich werde dich segnen. Und als er morgens aufstand, da sagt er, dieser Ort muss der Ort Gottes sein, und hat diesen Stein genommen und hat Öl drauf gegossen und eben dieses Versprechen gemacht, dass er Gott sich weihen würde, und sagte Gott: Wenn du mich von dort, wo ich hingehe, wieder zurückbringst, heil, und für mich sorgst und mir mein Leben erhältst und Essen und Trinken gibst, dann will ich dir dienen mein Leben lang. Und von allem, was ich habe, soll dir der Zehnte gehören. Nirgendwo steht vorher in der Bibel geschrieben, dass der Mensch Gott den Zehnten geben soll. Aber Jakob hat es von sich aus gesagt: Ich will Gott den Zehnten geben. Bis heute gibt es viele Christen, die diskutieren, ob das richtig ist, Gott den Zehnten zu geben. Das ist ein falsches Altes Testament. Nein, wenn die im Alten Testament dachten, sie können Gott den Zehnten geben, wie viel mehr wir im Neuen, die nicht nur Versprechungen haben, sondern die Jesus erlebt haben, der für sie starb am Kreuz von Golgatha und ihnen die Zusage des ewigen Lebens geschenkt hat. Also Jakob hat dieses Versprechen gemacht an Gott. Und dann zog er weiter, und nach einiger Zeit kam er an einen Ort, wo er vor dem Ort einen Brunnen sah, neben dem drei Schafherden sich lagerten und ein paar Männer dabei waren, die wohl die Hirten davon waren. Und Jakob ging und sprach die Männer an und sagt, wo sie denn ihr Heim hätten. Ja, hier in Haran. Da sind wir zu Hause. Ach, in Haran, kennt ihr dort einen Mann namens Laban? Ja, den kennen wir gut. Den Sohn Nahors. Und wie geht's ihm? Es geht ihm gut. Und sie sagten ihm, und da kommt gleich auch seine Tochter Rahel mit der Schafherde ihres Vaters, denn sie hütet die Schafe. Und bald war die Rahel vor ihm, und er entdeckte eine bildschöne junge Frau. Und sprach sie an und sagte, du bist die Tochter Labans, dann bin ich dein Cousin. Denn die Schwester deines Vaters hat meinen Vater geheiratet. Und ich bin gekommen, von meiner Mutter geschickt, um zu Laban zu gehen. Und als sie das hörte, rannte sie los zurück zu ihrem Vater ins Dorf oder in die Stadt und erzählte ihm, ich komme von Laban, er ist an unserem Brunnen gewesen, hat den Stein des Brunnens weggenommen, damit unsere Schafe trinken können. Und erzählte davon, begeistert, wie er sie begrüßte und wie er sie geküsst hat. Und er vom ersten Moment an auf einen Schlag kam, sah und siegte. Er sah das Mädchen und von ihrer Schönheit war er so gepackt, dass er nicht anders konnte, als es ihr direkt zu sagen. Und sie rannte zu ihrem Vater und sagte, ich habe dort den Cousin getroffen. Und selbst der Vater wiederum rannte los, raus zum Brunnen, um diesen jungen Mann kennenzulernen. Und sie kamen zusammen an im Hofe des Laban. Und er blieb dann dort bei ihm und arbeitete dort bei ihm. Und nach einem Monat etwa sagte der Laban zu ihm, jetzt bist du schon einen Monat hier und arbeitest bei mir, aber es ist nicht richtig, dass du, weil du verwandt bist, bei uns umsonst arbeitest. Was muss ich dir geben, wenn du bei uns bleibst und hier arbeitest? Und dann sagt der liebe Jakob seinen ganzen Herzenswunsch. Ich möchte gerne deine Tochter Rahel heiraten. Ich bin bereit, für sie 7 Jahre lang zu arbeiten, wenn du sie mir als Ehefrau überlässt. Und der Vater sagt, es kann mir nichts Besseres passieren, als dich anstatt irgendeinen Fremden hier, denn das war nicht ihr Land, nicht ihre Stadt. Und ich bleibe bei dir 7 Jahre lang. Welch eine Liebe. Ich möchte euch gern fragen, wärst du bereit gewesen, als du dich verliebt hast? Ist jemand hier verheiratet? Schon? 1, 2, 3, 4. Sind es alle? Ihr habt das Beste bisher noch vom Leben nicht erlebt. Es ist was Wunderbares, verheiratet zu sein und eine liebe Frau zu haben und sie zu lieben von ganzem Herzen. Und dieser Mann, der hatte also seine Frau so lieb, 7 Jahre wollte er gern für sie arbeiten, aber ich würde sagen, was denkst du, wenn dein Schwiegervater verlangen würde, du müsstest 7 Jahre lang für deine Frau oder deinen Mann arbeiten, ohne irgendetwas anders zu behalten, außer schlafen und essen und trinken. 7 Jahre lang. Ein ordentlicher Preis. Nach 7 Jahren des Dienstes für seinen Schwiegervater, da hat der Jakob den Mut gehabt und sagte zum seinem Schwiegervater, höre, nach dem, was du mir versprochen hast, wäre jetzt die Zeit, dass ich heiraten würde und dass wir heiraten würden. Der Vater sagt, ja, das ist in Ordnung und ging und hat eine große Hochzeitsfeier veranstaltet, eine ganze Woche lang, sehr üblich dort im Orient. Und sie feierten und dann hat der Vater seine Tochter in das Haus, wo der Jakob leben würde, in ihr zukünftiges Ehegemach gebracht. Und er traf dort seine Braut im Bett bei Nacht. Und da gab es ja kein elektrisches Licht. Und er hat sie gar nicht erkannt. Ich weiß nicht, ob die verdeckt so, wie die Orientalen machen, dort lag. In jedem Fall, sie haben dort miteinander geschlafen. Und frühmorgens wachte er auf und sah seine Ehefrau. Und das war nicht Rahel. Das war ihre Schwester Lea. Und von dieser Lea lesen wir in der Bibel, und sie hatte Augen, Luther hat übersetzt, blöde Augen. Und war also nicht sehr attraktiv. Während Rahel schön von Angesicht war und eine wunderbare Gestalt auch hatte. Und jetzt hat der Vater das getauscht und er entdeckte, ich habe nicht meine schöne Rahel, sondern die Lea. Und ich weiß nicht, was er ihr genau sagte, aber ich kann mir vorstellen, dass er wie ein begossener Pudel da stand und gar nichts zu sagen wusste, aber er ging zum Schwiegervater und sagte, was hast du mir da angetan? Ich habe doch für Rahel 7 Jahre lang gearbeitet und jetzt entdecke ich, dass du mir Lea gegeben hast. Und der Vater, der war auch so ein Schlitzohr, der sagte, höre, es ist in unserem Lande nicht Sitte, dass man die jüngere Tochter verheiratet und die ältere ist noch nicht einmal verheiratet. Und deshalb musst du die Lea nehmen. Aber ich habe dir ein Angebot, wenn du bereit bist, nochmal 7 Jahre lang zu arbeiten, dann kriegst du auch die Rahel. Und Jakob war so verliebt in Rahel, dass er nicht nur bereit war, die 7 Jahre zu nehmen, sondern nochmal eine doppelte Zahl, also 14 Jahre insgesamt, um seine geliebte Rahel zu haben. Ich würde euch fragen, die ihr da verheiratet seid, seid ihr auch so verliebt? Würdest du auch genau dasselbe tun für deinen Mann oder deine Frau? Ist eine tolle Liebe, die die beiden haben. Und so hat Jakob nochmal gearbeitet, 14 Jahre lang insgesamt. Und war glücklich darüber, hat nicht ständig Vorwürfe gemacht, was er denn, wie er betrogen wurde. Und dann wurde ihm die hässlichere Frau gegeben. Wobei ich davon überzeugt bin, dass für Lea es nicht einfach war. Stell dir mal vor, du entdeckst, dass dein Mann, den du geheiratet hast, dass er deiner Schwester versprochen war. Und dass er für sie so lange gearbeitet hat. Und er wurde hintergangen auf diese Weise. Aber wie großartig, wenn die Liebe so großartig ist, dass er das alles übersehen hat und glücklich war, dass er doch am Ende seine geliebte Rahel hatte und alles für sie tat. Ich möchte jedem hier sagen, wenn du heiraten willst, dann heirate die Person, für die du alles tun würdest, was immer es kostet, weil sie wertvoller ist für dich als irgendetwas anderes. Die ganze Idee von wegen, man kann sie in Notfall scheiden lassen. In der katholischen Kirche war es immer üblich, dass es keine Scheidung gab. Und vor Gott gab es auch keine Scheidung. Und wenn jemand heiratet, dann soll der wirklich heiraten mit dem Ansinnen, ich will mit ihr leben mein ganzes Leben lang. Früher hat man ja gesagt, bis der Tod euch scheidet. Ich finde es ja nicht gerade einen schönen Ausdruck, bis der Tod euch scheidet. Aber solange du lebst, ich habe eine wunderbare Frau, Esther, die war im ersten Gottesdienst da. Ich könnte mir nicht vorstellen, eine andere gegen sie einzutauschen. Es ist wunderbar, wenn du weißt, die Frau liebt mich und ich liebe sie. Und das soll denn Gotteskind auf alle Fälle in seinem Herzen haben. Wir beide heiraten, um miteinander einmal vor den Toren der Ewigkeit zu stehen. Es kann dir nichts Besseres geschenkt werden als deine Frau. Liebe sie von ganzem Herzen. Tu für sie alles, was nur möglich. Aber diese Frau, die Rahel, sie war in Wirklichkeit immer noch wahrscheinlich in ihrem Heidentum verhaftet. Denn der Vater hat irgendwann mitsamt den Söhnen, der hat ja mehrere Söhne gehabt, gedacht, Mensch, der wird so gesegnet, der Jakob, so reich durch uns und wir kriegen gar nichts davon ab. Dabei stimmt es nicht. Er selber sagte, dass er in allem, was er hatte, gesegnet wurde durch Jakob. Und ich frage uns, ist es bei uns auch so, dass wir, wo wir arbeiten, ob wir in der Schule sind oder in einem Geschäft sind, auf dem Felde oder in einer Firma, dass wir an der Stelle, wo wir sind, ein Segen sind? Kinder Gottes müssen dort, wo sie sind, auffallen dadurch, dass durch sie Segen in die Familie, in die Arbeit kommt. Dass die anderen merken, dass Gott mit ihr ist. Josef, der wurde ja nach Ägypten verkauft zu Potiphar. Und dort war er solch ein Segen, dass sie sagten, alles, was er in die Hände nahm, wurde gesegnet. Und das ganze Haus Potiphars wurde reich durch ihn. Aber dann die Frau des Potiphar hatte Lust nach diesem jungen Mann. Ich kann mir vorstellen, so ist ja bis heute noch, reiche, sehr reiche Leute, die heiraten oft ganz junge Mädchen. Und so war es dort auch. Und der hat, vielleicht hat sie einen Mann gehabt, der Potiphar, der noch etwas fülliger war als ich und alt. Und da ist der junge Josef, knackig, jung, hübsch. Und sie hatte nur ein Verlangen, auch so einen jungen Mann zu haben. Und tat alles, aber er sagte, wie könnte ich gegen Gott und meinen Chef so mich versündigen. Niemals. Du bist seine Frau. Ich habe nichts mit dir zu tun. Und dann eines Tages beim Arbeiten im Haus ging sie her, sie hat wieder ihn angebettelt, auch mit ihr zu schlafen. Und schließlich zog sie an seinem Lappen. Die haben ja oft solche Wickelröcke um und riss ihm es weg und dann lief er davon und sie schrie dann, seht mir mal, was für einen lüderlichen Kerl der mir gebracht hat ins Haus. Der wollte mit mir schlafen, wollte mich vergewaltigen. Und wie ich geschrien habe, dann ist er um sein Leben gelaufen. Und er hat sie hat den Josef durch ihren Mann dann ins Gefängnis werfen lassen. Aber auch im Gefängnis wurde alles gesegnet durch ihn. Und wenn wir wirklich mit Gott leben, dann werden die Menschen sehen, dass wir ein Segen sind. Und das wäre wunderschön, wenn es bei uns auch so wäre. Der Jakob war ein Segen und brachte dem Hause ein Segen mit. Und ich frage dich, wie ist es bei dir? Bist du ein Segen? Bist du deiner Frau und deine Frau für dich ein Segen? Oder bist du unzufrieden und suchst immer irgendwo anders das Glück? Jakob und Rahel haben miteinander den Segen Gottes erlebt. Und die Frage ist, wie ist es bei uns? Sind wir ein Segen? Ihr, Gott sei mit euch. Gott sei mit euch und segne euch. Die Frage ist, seid und sind wir bereit, so füreinander da zu sein? Einander alles zu schenken, das Beste, dass die anderen spüren, wir sind Gottes Kinder, gesegnete Gottes, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn die anderen merken an seinem strahlenden Gesicht, an seiner Freude, die er ausstrahlt, der hat Gott, in dem lebt Gott. Lebt in dir Jesus? Das ist die große Frage. Gott möchte uns gebrauchen. Ach, ihr kommt hierher. Ich habe gedacht, ihr wollt heimgehen. Oh, das wären nicht die ersten Leute, die von der Versammlung rausgehen. Vor allem, wenn der Prediger langweilig ist. Ich frage dich, wie bist du? Da ist Jakob mit der Rahel überglücklich. Und ich bin davon überzeugt, manchmal musste er dann auch zu der anderen Frau, zu der Lea gehen. Aber das Problem war, Rahel hatte keine Kinder. Und sie war unzufrieden, hat ihren Mann angeklagt, warum er ihr nicht ein Kind gibt wie ihre Schwester. Und die hatte bereits 4 Kinder. Und dann schrie sie und klagte. Und dann kam sie auf die Idee, dass jede von den beiden ja eine Magd vom Vater mit in die Ehe bekommen hat. Und dass sie die Magd heiraten könnte zusätzlich. Und wenn sie mit der Magd dann ein Kind hätten, das würde dann auch als ihr Kind zählen. Da hatten sie ja ein gutes Vorbild dafür. Wir hatten das auch so gemacht in der Bibel. Abraham, seine Frau Sarah. 25 Jahre lang haben sie auf die Verheißung Gottes gewartet. Und es kam kein Kind. Und dann hat schließlich die Sarah zu ihrem Mann gesagt, wir können doch das tun, was hier üblich ist. Ich gebe dir meine Magd. Und wenn du mit ihr ein Kind zeugst, dann gehört das Kind mir. Und dann haben wir ein Kind. Und das sah also ganz praktische Lösung aus. Aber wie das in Wirklichkeit, wo das hinführte, das sehen wir bis heute. Der ganze Krach zwischen Palästinensern und Israel ist bis heute das Resultat dieser Vermischung. Denn Jakob hatte einen Sohn jetzt von Hagar. Und wie hieß der? Ismael. Und dieser Ismael, den liebte der Vater auch schließlich so, dass er gar keinen zweiten Sohn haben wollte. Aber dann hat Gott ihn daran erinnert, höre, ich habe dir mit Sarah einen Sohn versprochen. Und den wirst du bekommen. Und als der Isaak geboren wurde, da war zwischen den beiden Söhnen Reiberei auf der ganzen Linie. So dass Sarah diese, schick diese Hagar weg von dir. Ich will nicht haben, dass dieser, deren Sohn da mit unserem Sohn immer Streit hat. Und Abraham war bereit und ließ sie gehen. Aber die Konsequenz sehen wir bis heute. Der Streit ist immer noch da. Wenn wir unseren eigenen Weg gehen und meinen, wir könnten an Gott vorbei das Ziel, unser Herzenswunsch bekommen, dann liegen wir völlig falsch. Gott will haben, dass wir seinen Weg gehen. Diese andere Frau, die dir im Kopf ist vielleicht, die ist sehr gefährlich für dich und deine Nachkommen. Wenn wir nicht gehorsam sind in allen Dingen, werden wir nicht den Segen Gottes erleben. Aber interessant war, dass in diesem Fall Gott so großartig war und ihnen vergeben hat und sie angenommen hat. Und sie waren miteinander reich gesegnet. Und jeder dieser Kinder spielt eine Rolle im Plan Gottes. Denken wir, dass Lea den ersten, den Ruben hatte und den letzten, den Juda hatte. Und Juda war ein besonderer Segen. Von ihm, aus dem Stamme Juda, kommt sogar Jesus hervor. Und dann Rahel hatte den Josef. Und der Josef war dieser Mann, der Gott liebte über alles und der treu war und als einziger auch die Brüder und den Eltern gehorsam war und die Brüder geliebt hat. Und das ist wunderbar. Und Gott möchte in unserem Leben, egal was für Mist wir gebaut haben, wenn wir bereit sind, ihm zu gehorchen, ihm zu folgen, dann wird er aus unserem Mist Dung machen. Er wird ihn segnen. Und das hat Gott so oft getan. Ich möchte dich fragen, bist du bereit, Gott zu gehorchen in allen Bereichen? Bist du bereit, deine Liebe weiterzugeben an Leute, wo du denken würdest, nee, die nicht. Aber Gott möchte dich gebrauchen. Ich kann dir sagen, ich war in Israel und hatte dort viele Gottesdienste. Und an Karfreitagmorgen war ich eingeladen in das Gartengrab. Und dort hielten wir ein Gottesdienst mit Palästinensern und Israelis zusammen. Und der Leiter des Gottesdienstes war ein Israeli, der Prediger war ein Palästinenser, aber klares Gotteskind. Und an dem Morgen war unter anderem ein Jude, der ein Zeugnis geben sollte oder wollte und berichtete jetzt, dass er Jude sei und er die Palästinenser hasste, wie, weil sie so viel Hass von ihnen erlebt hat. Und jetzt war der Sechstagekrieg und er war Kommandant einer Fallschirmjägereinheit. Und sagt er, gleich beim ersten Einsatz hatten wir so viele Verluste. Viele wurden in der Luft erschossen und kamen tot herunter. Und so hasste ich euch. Aber dann habe ich Jesus erlebt und habe Vergebung erlebt und auch euch vergeben. Und Gott hat mein Herz erfüllt mit Liebe, sodass ich euch heute genauso liebe wie jeden meiner Brüder. Im Gegenteil, sogar noch mehr. Und ich möchte gerne ein Zeugnis der Liebe Jesu vor allem sein. Und ich kann euch sagen, ich habe selten einen Gottesdienst erlebt, wo mehr Liebe rüberkam von allen, wo Menschen, Palästinenser und Israelis, dort einander in Arm nahmen und sich drückten voller Freude und Dankbarkeit, dass sie einander kennenlernen durften und lieben dürfen, weil Gott sie lieb hat. Das hat Rahel mit Jakob erlebt. Und Jakob ist immerhin von den drei Erzvätern. Gott hat ja überall gesagt, stellen Sie sich vor, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber der Name des Volkes Gottes war nicht Jakob, war nicht Abraham, war nicht Isaak, sondern war Israel. Und das war der neue Name, den Gott Jakob gegeben hat. Und wir sollten so sehr Gottes Berührung haben, dass wir vor Gott her auch einen neuen Namen haben. Und dass wir die Liebe Gottes ausstrahlen für die Menschen. Hier im Pforzheim und darüber hinaus. Und schön, dass hier auch ein paar Ausländer sind mitten unter euch. Und dass Gott euch segnen will, dass die Leute sehen, hier ist Liebe unter euch. Wir hatten den ersten internationalen Gottesdienst bei uns vor vielen Jahren. Sowas kannten wir nicht. Ich kam von Afrika zurück. Und dann fingen wir einen internationalen Gottesdienst an. Und dann kam auch der Ulmer Oberbürgermeister, der sehr bekannt war in Deutschland. Er ist zum dritten Mal wiedergewählt worden mit 83% der Stimmen. Außergewöhnlich. Und dieser Oberbürgermeister, der sagte, ihr habt in eurer Gemeinde etwas fertiggebracht, was wir Politiker nicht fertig kriegen. Wir haben so viel Fremde in Ulm, aber wirklich herzliche Liebe zwischen den Deutschen und den Fremden ist wenig vorhanden. Aber hier bei euch sehe ich diese Liebe und das ist wunderbar. Und ich möchte euch sagen, wenn wir wirklich Jesus erlebt haben und ihn lieben, so wie Jakob und Rahel sich liebten, dann werdet ihr ein Segen sein, dass die Welt es sieht. Welchen Unterschied es ist, wenn jemand Gottes Liebe in seinem Herzen trägt. Ich möchte euch fragen, hast du diese Liebe Gottes ganz persönlich so erlebt? Liebst du Jesus mit allem, was du bist? Und können die anderen durch dich die Liebe Jesu erleben? Egal welche Nationalität, egal welche Berufsausbildung du hast, Gott will euch segnen und zum Segen setzen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, hier sahen wir Jakob, der voller Liebe war für die Rachel, für die Rahel. Schenk, dass die Menschen auch die Liebe zu dir in uns und an uns sehen. Über alles. In Jesu Namen. Und Herr, wenn da welche sind, die noch nicht persönlich dich nicht erlebt haben, schenk es doch, dass sie dich erleben. Und dass sie sagen, Herr Jesus, ich brauche dich. Ich will deine Liebe so erfahren, wie Rahel die Liebe Jakobs erlebte. Du hast nicht nur 14 Jahre für uns gearbeitet. Du bist am Kreuz gestorben für uns, um uns zu retten, uns zu beschenken. Amen.